Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tag. Herbert Fritsch, der Spezialist fürs Komödiantische, inszeniert Wagners Fliegenden Holländer an der Komischen Oper Berlin. 2 Millionen statt 16,5 Millionen Euro Förderung vom Bund für das Jahr 2023. Wir fragen, wie die freien darstellenden Künste auf diese drastische Kürzung reagieren und was auf dem Spiel steht. Jimi Hendrix nannte Musik seine Religion. Sein Spiel, die Gitarrenriffs und Soli seines Songs elektrisieren bis heute. All Along the Watchtower. Bob Dylan hat das Stück 1967 komponiert, aber er fand Hendrix Coverversion viel besser als seine eigene und hatte auch kein Problem damit anzuerkennen, dass Hendrix seine Gitarre schreien, heulen und singen lassen konnte wie keiner vor ihm. Und wenn er wollte, dann sprengte er, wie in Woodstock, die amerikanische Nationalhymne mit Gitarrenläufen, die wie einschlagende Bomben klingen und aus der Hymne ein Protestlied machen. Jimi Hendrix starb 1970, heute wäre er 80 Jahre alt geworden und Tobi Müller ist bei uns in der Sendung, um über den Jahrhundertgitarristen zu reden. Sein Lob klingt natürlich gewaltig, aber es ist keine Übertreibung, oder?
Nee, für einmal ist das wirklich keine Phrase, Sigrid Brinkmann, weil bei ihm wirklich alles zusammenkommt, was Pop groß macht. Und ich würde hier bewusst Pop sagen und eben nicht nur Rock oder Jazz, weil wirklich alle Zeichensysteme zusammenkommen und quasi außer der Ordnung waren, außerordentlich. Es sind die Bilder, der Look, die Musik, der Sound, die Personen und die Songs, darf man auch nicht vergessen. Monterey 1967, wie er die Gitarre anzündet, Sie haben es schon erwähnt, und gleichsam opfert, was er am meisten liebt, die US-Nationalhymne in Woodstock, die kann man ja so oder so lesen. Das sind natürlich die Bomben und das Jagdgeschwader von Vietnam über dem Dschungel, eine Kritik, aber selbst in der Army, so ein bisschen Patriotismus, die ist da eben doch ambivalent noch drin gewesen, würde ich meinen. Und eine Technik, die damals eben sehr ungewöhnlich war, aber eigentlich in der Tradition der schwarzen Blues-Gitarristen begründet ist, quasi orchestral zu spielen, dass man immer denkt, sind das zwei? Sind das vielleicht sogar drei? Also gerade nicht so wie Clapton und Page zu der Zeit, die dann gerne solistisch ganz oben spielten, sondern eben orchestral. Das haben die alten Blueser auch immer gemacht, weil sie oft allein gespielt haben, nicht diese großen Bands zur Verfügung hatten. Das ist also immer mehr gewesen als virtuose Selbstbefriedigung bei Hendrix und eben der Sound oder die Sounds, ne? Die Effekte, der Tremolo-Hebel, die Verzerrung, die Studiospielereien, Bänder vor- und rückwärts laufen zu lassen. Das machen andere auch zu der Zeit, aber wie er das alles verband zu etwas, wofür es, ich finde, nie richtig einen Namen gab, was das ist. Jazz, Rock, Rock, Vorläufer von Heavy Metal, man weiß es nicht. Hendrix hat das alles verbunden und gleichzeitig überschritten und damit auch ganz unterschiedliche Leute erreicht, damals wie heute.
Nehmen wir mal die weltberühmten Bilder von ihm beiseite. Woodstock, Monterey, sein Look samt Fransenrüschen, Vintage-Klamotten, psychedelisches Design. Lässt sich das Phänomen Hendrix auch rein musikalisch fassen?
Das ist tatsächlich möglich. Das ist nicht bei vielen, finde ich, Pop- und Rockmusikern so, ne? Also dass die Bilder eben da zusammenkommen und selbst die Musik. Ich finde, das liegt zum einen auch, muss man es ein bisschen erweitern über ihn hinaus. Das ist eine glückliche Fügung. Das englische Trio, das berühmte, mit Noel Redding am Bass und Mitch Mitchell, am sehr forschen Schlagzeug, schon richtig Jazz-inspiriert eigentlich. Und ich finde auch, trotz der Lautstärke, dem wilden Spiel und den vielen Effekten, ist das eben auch immer seine ureigene Phrasierung zu hören. Was hat er eigentlich in den Fingern? 2 Sekunden und jeder weiß, das ist Jimi Hendrix, oder? Da kommt man gar nicht bis heute drumherum, man erkennt ihn immer sofort. Das ist eben jahrelanges Üben nicht nur der Virtuosität willen, sondern auch des Ausdrucks. Also wie er die Saiten zieht, wie er das Tremolo drückt, wie er Läufe akzentuiert, wie er offene Saiten schwingen lässt, die Obertöne, die es da gibt, die Feedbacks mit dem Verstärker, die Verzerrungen, das ist schon wirklich einzigartig. Aber eben trotz aller Singularität, es gibt diese Band, dieser Drummer, vor allem Mitch Mitchell, der spielt da wirklich ständig alles zu, das könnte er komplett nerven, treibt aber diesen Typen einfach an und zu Höchstleistung. Das ist wie Elvin Jones bei John Coltrane in den 60ern, Tony Williams bei Miles Davis, Mitch Mitchell, nicht ganz so ein Virtuose wie die anderen Afroamerikaner, die ich gerade genannt habe, aber immerhin ein großer Schlagzeuger. Man merkt das fast in jedem Stück. Hören wir mal rein in Manic Depression.
Drops from my face.
Um die manische Depression, um zwanghafte, quälende Rastlosigkeit geht's in diesem Stück. Aber da gibt's auch die Zeile Feeling, Sweet Feeling, Drops from my Fender Fingers. Die Fender, das ist die berühmte Stratocaster-Gitarre, die Hendrix meist spielte. Wie Tobi Müller, schätzen Sie ihn eigentlich als Texter ein?
Ja, auch da ist es wie so oft bei großer Kunst, dass es ihm eben dann doch gelingt, einerseits wirklich von sich zu singen, von seinen Erfahrungen und zu erzählen, aber das so zu überdrehen, dass es den reinen Realismus dann doch sehr weit hinter sich lässt und die Thematik geradezu kosmisch, müsste man bei ihm sagen, weitet. Ne? Die Manic Depression, das ist zum einen natürlich die klinische psychische Krankheit, das geht aber fast noch mehr, finde ich hier, um die sehr innige Beziehung zur Musik und zu seinem Instrument. Ne? Dropping from my Fender's Fingers, was wir da eben gehört haben. Das ist quasi eine andere Beziehung. Castles Made of Sand, die wunderschöne, viel gecoverte Ballade zum Beispiel, handelt auch von seiner schrecklichen Kindheit zwischen Gewalt, tatsächlich Depression, Alkoholismus beider Eltern, aber eben auch der Vergänglichkeit der Zeit. Ne? Wie man solche Situationen dann eben doch überleben kann, wenn die Sandburg im Sand versinkt. Und dann gibt es natürlich die viele Drogenmetaphern. Ohne LSD keinen Hendrix, das ist tatsächlich so. Und viele Bilder aus der Welt der Science Fiction. Und das ist schon wieder interessant, weil das sind zum einen eben die Hefte und Bücher, die als Junge und Jugendlicher in großer Zahl konsumiert hatten, die ihn auch geprägt haben, aber es sind eben auch quasi neue Orte, neue Utopien jenseits der irdischen Mühen aus Rassendiskriminierung. Da ist aufgewachsen, deutlich vor der Bürgerrechtsbewegung in den USA, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was das wirklich geheißen hat, ja, für einen Jungen aus dann wirklich auch armen Verhältnissen. Zum einen, zum anderen sind es eben auch neue musikalische Territorien, andere Sterne, zum Beispiel wie der Sun Ra auch gemacht hat im Jazz. Also das beides trifft auf ihn zu, quasi die neuen Orte und eben auch die Liebe zu Science Fiction. Und das nie so richtig dekodieren zu können, was es jetzt eigentlich ist, verbindet ihn auch mit dem anderen Großen, mit Bob Dylan.
Mir geht's ja ehrlich so, Tobi Müller, dass ich bei den Hendrix-Texten kaum hinhöre, weil mir die Musik so sehr in die Beine geht und es einfach Stimmungen gibt, wo ich es einfach laut krachen brauche und dann eben die Alben auflege. Er war schon tot, als ich anfing zu Purple Haze, Hey Joe, Voodoo Child, Bleeding Heart und Foxy Lady auf Partys durchzutanzen. Das war einfach für meinen jungen Körper so was ganz Berauschendes. Und diese Musik zu hören war natürlich so prägend, dass ich wirklich, kann ich sagen, ein Leben lang für weichen, seichten Pop verloren geblieben bin. Sie sind gut 10 Jahre jünger als ich, aber wir verehren Hendrix beide.
Ja.
Wann fing das bei Ihnen an?
Ich glaube, ich war ungefähr so 10, als es anfing. Also ich hatte die Beatles und die Stones schon einmal durch. Ich habe tatsächlich früh angefangen. Die haben mich nie verlassen, so kann man das nicht sagen. Aber das Körperliche ist ein sehr guter Hinweis, Sigrid, finde ich, weil es tatsächlich unglaublich körperliche Musik ist. Bei allen Texten, die ich jetzt gerade geschrieben habe, das ist, kommt einfach noch quasi obendrauf. Und das unterscheidet ihn auch von sehr anderen vielen Gitarristen, die man heute jetzt immer noch feiert, dass es eben tatsächlich auf eine ganz andere Art tanzbar ist und dass es ganz anders auf die Haut trifft, als jetzt irgendwie ein Solo von Eric Clapton, der natürlich ein großer Virtuose ist, aber das ist niemals so körperlich wie das, was Jimi Hendrix gemacht hat. Ich glaube, man merkt es auch daran, dass zum Beispiel sehr viel mehr Männer früher Clapton toll fanden und sehr viel mehr Frauen eben auch Hendrix, weil es eben nicht der übliche Gitarrengott ist, der eben nur mit Virtuosität punktet, sondern mit etwas, was dann fast ein bisschen in esoterische Gefilde vordringt. Dieser irre sexy Typ hat die Frauen schon auch angesprochen, aber ich glaube, es ist eben tatsächlich auch da die Musik, wie Sie gerade gesagt haben. Sie geht direkt auf den Körper zu und das hat auch damit zu tun, wie er die Gitarre spielt, dass er quasi immer wie mindestens 2 klingt.
Jimi Hendrix, der wichtigste Rock- und Avantgarde-Gitarrist des 20. Jahrhunderts, hätte heute seinen 80. Geburtstag gefeiert. In Woodstock wurde vorgefeiert am Samstag. Wir haben uns an das exakte Datum gehalten. Dankeschön für den Besuch, Tobi Müller.
Danke auch, war mir eine Ehre.
Nur alle 7 Jahre darf der fliegende Holländer, der dazu verdammt ist, über die Weltmeere zu segeln, an Land gehen. Fände er dort eine Frau, die ihn liebte und treu bliebe, wären er und seine Matrosen erlöst. Sie würden wieder zu sterblichen Menschen. Richard Wagner hat dem irrenden Geist des Seemanns bzw. seinem Lebensthema, dem Erlöstwerden durch Liebe, eine Oper gewidmet. Für eine Neuinszenierung hat die Komische Oper Berlin Herbert Fritsch engagiert. Heute war Premiere. Der Kritiker Uwe Friedrich kommt von dort. Guten Abend.
Guten Abend.
Ich kenne Herbert Fritsch vor allem als Theaterregisseur, als jemand, der ein hochmusikalisches Gespür für die Klangfarbe von Worten und Bewegungsabläufen hat. Oft wird es auch akrobatisch. Was hat er denn den Sängern und Sängerinnen an Bühnenpräsenz abverlangt?
Erlaubt, könnte man in diesem Fall auch sagen. Das ist schon wirklich eine Menge, was die zu tun haben. Da wird, wie auch in seinen Schauspielinszenierungen, viel rumgelaufen, viel auch vom Chor erwartet, die da auf dieser doch von ihm selbst entworfenen, doch recht kleinen Bühne agieren müssen und dann eben auch sehr präzise agieren müssen. Das größte Stück in diesem Bild ist eine, ja, Miniatur-Hansekogge, kann man vielleicht sagen. Die wird von Statisten wild im Sturm hin und her bewegt mit einem großen roten Segel. Und auch da muss man aufpassen, dass man da nicht drunter oder gegenkommt. Es gibt einen Moment, wo die Matrosen der sozusagen anderen Mannschaft von Daland, wo die das Schiff anfassen wollen und dann werden sie gleich angebrüllt. Nicht anfassen, was natürlich so nicht in der Partitur steht, woran man schon sieht, dass Herbert Fritsch da auch durchaus eingreift und um Gags nie verlegen ist.
Der fliegende Holländer ist ein Verfluchter, einer, der endlich sterben will, anstatt auf ewig die Meere zu kreuzen. Wie geht denn Fritsch mit dieser Gestalt um?
Das ist eine Mischung aus Jack Sparrow, aus dem Fluch der Karibik-Filmen. Ein bisschen Horrorclown ist auch dran. Der hat ein Samtkostüm mit riesigen Jabots, mit denen er immer so ein bisschen kämpft, damit die Hände frei werden, rote, lange Haare, und er grinst immer sehr in Richtung Publikum. Ihm gegenüber stehen dann ähnlich hysterische Spinnerinnen im zweiten Akt mit Senta zusammen. Also er treibt alles in die Extreme, hochvirtuos, wie die aufeinander auch reagieren, wie die in, ja, Kämpfe, Auseinandersetzungen geführt werden im dritten Akt, wenn es darum geht, ob Senta ihm nun treu ist und in den Tod zu gehen bereit ist. Da kommt ja Erik dazu, der Verlobte, der in sie verliebt ist, und wie dieser Dreikampf inszeniert ist, das ist schon sehr, sehr schön gemacht, zumal der Holländer auch vorher schon zugehört hat, als Senta quasi zugeben musste, dass sie schon Treue geschworen hat. Also Fritsch schärft da auch die Konstellationen im Grunde sehr geschickt. An der Lösung glaubt er überhaupt nicht. Die beiden sind dann mal weg zum Schluss und zur Erlösungsmusik sehen wir dann aber eigentlich nur als eine ironische Reminiszenz, wie ihre Kostüme leuchtend im Bühnenhimmel verschwinden.
Fritsch firmiert ja als Spezialist fürs Komödiantische. Es geht in der Oper um Liebe, um Erlösung, um Tod. Sie haben eben angedeutet, so richtig geht das nicht zusammen.
Im Grunde dieser Ansatz zu sagen, na, diesen ganzen Erlösungssumms bei Wagner, den vergessen wir jetzt mal, und im Grunde sind die doch alle manisch oder hysterisch oder depressiv, also eigentlich alles klinische Fälle. Das ist klasse, das ist schon ein guter Ansatz. Das Problem ist, Fritschs Bewegungsrepertoire nutzt sich dann eben doch relativ schnell ab. Diese überhysterische Bewegungsweise, wo alle mit den Augen rollen, das ist in manchen Konstellationen gut, insgesamt aber ermüdend. Und die richtig guten Einfälle, ich habe ein paar genannt, es gibt noch ein paar andere, ich will auch nicht alles verraten, die ersticken dann so ein bisschen in diesem Aktionismus.
Also das virtuose Spiel, das gelingt allen, die an der Aufführung beteiligt sind, unbedingt, aber wie gut singen Sie?
Daniela Köhler ist als erste zu nennen, als Senta. Das ist schon richtig gut, wie sie das Drama dieser Ballade einbringt, wie sie die Entschlossenheit, diesen Mann, den sie ja gar nicht kennt oder den sie nur von diesem Bild kennt, den zu erlösen, das ist richtig klasse. Sehr schwach ist leider Erik Brandon Gunnell und auch Jens Larsen, verdienter Sänger der komischen Oper, der so singt, wie er immer singt, und das ist leider nicht besonders gut. Günther Papendell ist der Holländer, der wirft sich richtig rein, der hat auch schon Fritschs Don Giovanni gesungen an der komischen Oper, und er traut sich auch sehr leise Töne zu singen. Wir hören mal den Anfang von seinem Monolog und da werden Wagner-Kenner gleich ein bisschen überrascht sein.
Und aber bald verstehe
Dirigiert hat den Abend Dirk Kaftan, eigentlich Generalmusikdirektor in Bonn, hierher geholt. Wie fanden Sie ihn?
Man hat in diesem kleinen Ausschnitt schon gehört, diese durchdringende Tuba an meinem Platz, dachte ich, oder ist heute aber ein sehr wütender Paukist im Graben. Das ist sehr unausgeglichen, es ist extrem laut dirigiert und gespielt vom Orchester, präzise, aber laut. Der Chor macht das auch sehr gut, einstudiert von David Cavelius, aber für meinen Geschmack hat er sich zu sehr anstecken lassen von diesem Dauerfuror auf der Bühne und schafft es nicht, da irgendwelche Subtilitäten reinzubringen. Passt natürlich zum Bühnengeschehen, immer volle Kraft voraus, und entsprechend wurde das auch vom Publikum volle Kraft voraus danach gefeiert.
Herbert Fritsch hat an der komischen Oper Berlin Wagners Fliegenden Holländer neu inszeniert. Uwe Friedrich war unser Premierenkritiker. Besten Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Schriftstellerin Emine Sefki Özdamar hat den mit 20.000 Euro dotierten Schillerpreis 2022 erhalten. Bundespräsident Steinmeier würdigte in seiner Laudatio Özdamars große erzählerische Kraft und Fantasie. In ihrem künstlerischen Schaffen gehe es immer wieder um Grenzen, sagte Steinmeier. Die in der Türkei geborene Autorin, Schauspielerin und Regisseurin habe nicht nur geografische und politische Grenzen überschritten, sondern auch kulturelle, ästhetische und sprachliche. Özdamar habe die deutsche Sprache zu ihrer Sprache als Künstlerin gemacht. Der Schillerpreis wurde der 76-jährigen Schriftstellerin in der Kunsthalle Mannheim verliehen. Am 5. November hatte Özdamar bereits den Georg-Büchner-Preis 2022 erhalten. Weil er die gewaltsame Niederschlagung der Proteste im Iran kritisiert hat, droht dem iranischen Rapper Tomaj Salehi die Todesstrafe. Ende Oktober wurde der Rapper festgenommen. In einem danach verbreiteten Video der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA gestand er einen Fehler ein. Aktivisten glauben allerdings, dass es sich um ein erzwungenes Geständnis handelt. Der Iran wird seit Mitte September von einer landesweiten Protestwelle erschüttert. Auslöser war der Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die sogenannte Sittenpolizei. Der Schauspieler Johannes Hegemann hat den mit 10.000 Euro dotierten Boy-Gobert-Preis für den schauspielerischen Nachwuchs an Hamburger Bühnen erhalten. Der 25-jährige, in Jena geborene und in Zürich aufgewachsene Hegemann ist seit 2 Jahren Ensemblemitglied am Thalia-Theater. Hegemann entfalte einen ganz neuen Blick auf die Präsenz eines Menschen auf der Bühne, sagte Hamburgs Kulturstaatsrätin Jana Schiedek bei einer künstlerischen Matinee im Thalia-Theater. Der Preis der Körber-Stiftung erinnert an den Schauspieler und Intendanten des Thalia-Theaters Boy Gobert. Bisherige Preisträger waren unter anderem Ulrich Tukur, Martin Wuttke und Susanne Wolf. Josef Schuster bleibt für weitere 4 Jahre Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der 68-Jährige wurde heute auf der Ratsversammlung in Frankfurt am Main für eine dritte Amtszeit gewählt. Schuster ist seit 2014 im Amt und trat 1999 in das Präsidium des Zentralrats ein. Er ist die Spitzenorganisation der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Unter seinem Dach sind 23 Landesverbände mit mehr als 100 Gemeinden organisiert. Schuster ist auch Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses.
Autorinnen und Autoren, die ihr Zuhause in Kriegs- und Krisengebieten nicht verlassen wollen oder können, sind in Gefahr, aber auch die, die ins Exil gehen, bewegen sich auf dünnem Eis. Das Schreiben und das Vertrauen in Sprache, in die eigenen Worte, ist für viele Schriftsteller etwas Überlebenswichtiges. Das Projekt Weiterschreiben Mondial reagiert auf diese Lage. Es hat Texte und Briefwechsel von SchriftstellerInnen aus 10 Ländern veröffentlicht. Im Hebel am Ufer haben sich heute an dem Projekt Beteiligte ausgetauscht, über ihre Weise mit der Einschränkung und der Zerstörung von Freiheit umzugehen. Mein Kollege Gerd Brendel war dort und ist jetzt bei mir im Studio. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die Erfahrung des Exils teilen ja alle, die auf das Podium getreten sind. Ist denn auch über die Unterschiede gesprochen worden?
Ja, auf jeden Fall. Das ging ja den ganzen Nachmittag lang und den ganzen Abend. Und da gibt es eben Autorinnen, deren Exil 30 Kilometer jenseits der Grenze liegt, wie das von Irina Erasimowitsch, die von Weißrussland nach Litauen geflohen ist, dort auch sehr herzlich aufgenommen worden ist. Dann gibt es Autorinnen, deren Exil quasi schon im eigenen Land begann, noch bevor sie das Flugzeug noch nach Europa bestiegen, wie das von Miriam Mitra, die in ihrem Briefwechsel mit der angolanischen Kollegin Cynthia Gonzalez bedauert, nie das eigene Land Afghanistan erkundet haben zu können, weil sie als Afghanin in Kabul selbst gar nicht frei im Land rumreisen konnte, selbst noch vor den Taliban. Die einen sind mit einer ganz anderen Kultur, einer anderen Sprache konfrontiert, andere wie Cynthia Gonçalves aus Angola, damit, dass die Sprache ihrer Gedichte und Geschichten im Eigenland gar nicht gelesen werden kann, weil es so viele Analphabeten gerade auf dem Land gibt. Und die, die in der Fremde sind, werden oft auf die eine Rolle der Flüchtlingsfrau, des Flüchtlings festgelegt und müssen ihre Fluchtgeschichte immer wieder erzählen, ohne wirklich verstanden zu werden. Und das erzählte mir die Schriftstellerin und Radiomacherin Dima Kalatschi, die übrigens auch schon mal was für Deutschlandradio, so einen Podcast gemacht hat, so einen zweisprachigen. Die ist 2013 aus Damaskus nach Deutschland geflohen und die hat das Briefaustausch, Weiterschreiben, kuratiert, betreut. Und das, was sie mir erzählt hat, hören wir jetzt.
People think in Germany that it is the dictatorship away, far from us.
Immer denken die Leute, wenn ich meine Geschichte erzähle, das sind eigentlich Geschichten von weit weg. Diese Diktaturen, mit denen wir nichts zu tun haben. Aber dabei vergessen die Leute, es gibt auch Gemeinsamkeiten, es gibt auch Anknüpfungspunkte in der eigenen Geschichte Deutschlands, Europas. Und das wird vergessen und das führt dazu, dass diese Fluchtgeschichten gehört werden, aber nie wirklich reflektiert werden.
Ist denn Schreiben für viele die einzige Möglichkeit, ich sag mal, geistig klar zu bleiben und zu überleben?
Dazu hat die schon erwähnte afghanische Schriftstellerin Miriam Mitra in ihrem Brief geschrieben: Schreiben ist das Sanatorium meiner rastlosen Seele, schreibt sie. Die persische Sprache, wenn ich im Alltag versinke, rettet sie mich. Und dieser Austausch, dieser Briefaustausch, ermöglicht noch etwas anderes. Nicht nur die eigene Welt zu bewahren, sondern sich auch auszutauschen über bisher verborgene Welten.
The people in Syria was facing the fact that the Iranian regime and Iranian.
Ja, das ist nochmal Dima Kalatschi, die davon erzählt, dass dieser Briefaustausch mit zum Beispiel einer iranischen Kollegin ihr ermöglicht hat, hinter diese verordnete Feindschaft zwischen Syriens Assad und dem Gegner der Revolution, den iranischen Hisbollah und dem iranischen Regime, zu kommunizieren. Also sozusagen die Diktatoren schreiben vor, das ist Feindesland, das ist Freundesland. Aber die exilierten Autorinnen konnten das umgehen und sich sozusagen hinter den Fronten annähern und feststellen, ja, wir hassen unser Regime im Iran und wir hassen unser Regime in Syrien.
Es gibt doch aber sicherlich auch Fälle, wo Menschen, oder also jetzt in dem Fall Autoren oder Autorinnen, sich Briefe schreiben und sich trotzdem fremd sind oder fremd bleiben in ihren schwierigen Lebensumständen.
Das war eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Es war eher so, da begegnen sich Fremde und erkennen einander, wie ähnlich ihre Situationen sind. Und denn alle teilen das Dilemma. Sie wollen den Unsichtbaren, den Unerhörten eine Stimme geben, wenn sie über die Opposition schreiben, wenn sie über Ungerechtigkeit im eigenen Land schreiben. Aber sie selbst sind im Exil. sind verschwunden, werden erstmal nicht gesehen und nicht gehört. Und dieses Dilemma wurde zum Glück ja heute aufgelöst ein Stück weit. Und deswegen möchte ich eigentlich am Schluss aus einem Brief von Miriam Mitra an Gonsalves zitieren. Das hören wir jetzt nochmal am Schluss.
بعدها در شعر نوشتم سرزمین من چگونه به یاد می آورد زنانی را که از خیش رانده است. حالا یک سطر دیگر هم به آن می افزایم. سرزمین من چگونه به یاد می آورد زنانی را که از خیش رانده است و دیگر به خود راه نمی دهد.
Der Krieg hat unsere Träume, die so einfach und erreichbar gewesen sind, in Sehnsüchte verwandelt, liebe Cynthia. Ich habe einmal in einem Gedicht geschrieben und jetzt füge ich noch eine Zeile hinzu. Wie wird sich meine Heimat wohl erinnern an die Frauen, die sie vertrieben hat? Und ich füge hinzu, und nicht mehr zu sich kommen lässt. Ja, und gestern gab es dann so einen Moment Heimat auf Zeit für die Geschichten dieser Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Es war bewegend.
Autoren und Autorinnen im Exil oder in Krisengebieten bewegen sich auf dünnem Eis. Im Hebbel am Ufer wurde dieses Bild heute benutzt für Gespräche über das Leben und Schreiben in Ausnahmesituationen. Gerd Prendl hat die Veranstaltung für Fazit besucht. Dankeschön. Während der Pandemiejahre 2020 bis 2022 ist den freien Bühnen durch das Neustart-Kulturprogramm mit 164 Millionen Euro ordentlich unter die Arme gegriffen worden. Der Fonds Darstellende Künste bräuchte 2023 nach eigenen Berechnungen 16,5 Millionen Euro Unterstützung vom Bund. Im Bundeshaushalt sind aber nur 2 Millionen vorgesehen. Helga Borg Bergmann ist Geschäftsführer des Fonds und bei uns im Studio. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Fühlen Sie sich stellvertretend für die vielen Mitgliederverbände, die Schauspieler, Theater und Tanz repräsentieren, vom Bund bzw. von der Staatsministerin für Kultur und Medien überraschend kaltgestellt?
Naja, ganz überraschend ist es nicht. Die Haushaltsansätze waren im März bereits auf das vorpandemische Maß von 2 Millionen Euro zurückgesetzt worden. Und wir haben sehr eindringlich davor gewarnt, dass die aufgebauten, neuen und reformierten Förderlinien des Fonds so in 2023 nicht fortgesetzt werden können. Es gibt, fairerweise muss man das sagen, noch die Möglichkeit, Neustartmittel bis zum 30.06.2023 auszureichen. Das bedeutet aber für uns als Förderer, dass wir diese Mittel bereits bis Ende des Jahres an die Künstlerinnen verausgaben müssen, damit diese wiederum Zeit haben zu produzieren. Und so stehen wir vor der Situation, dass in 2023 von den gerade schon erwähnten 6 neuen Förderlinien mit ungefähr 24 Antragsfristen nur 2 Linien, wenn überhaupt, vielleicht sogar nur eine Linie fortgesetzt werden kann und uns maximal 2 Antragsfristen bleiben, die wir den Künstlerinnen anbieten können.
Das klingt doch aber eigentlich so, als würde man sich da auf einen Nullpunkt zu bewegen. Und ist das nicht in gewisser Weise verantwortungslos vom Bund?
Es stellt zumindest die große Frage nach der Nachhaltigkeit dieses großen Förderprogramms Neustart Kultur, in dem es ja explizit darum ging, die besonders durch die Pandemie betroffenen, frei produzierenden Künstlerinnen, die häufig als Selbstständige, als Solo-Selbstständige unterwegs sind oder in so prekären Arbeitssituationen als Ensemble arbeiten, selbst wenn sie bundesweiten oder internationalen Rang haben, dass genau diesen Künstlerinnen geholfen werden sollte. Und wir wissen, und das wurde in der Pandemiezeit ja schon sehr deutlich, dass hier ein langjähriges Desiderat besteht an Förderungen in diesem Bereich. Wir haben eine sehr prekär und zumindest auch sehr verletzbar aufgestellte freie Szene in der Bundesrepublik Deutschland.
Wird denn durch einen solchen Einschnitt das Theater, das Bühnengeschehen, auch Pädagogik, Theater, Tanzpädagogik im ländlichen Raum eigentlich völlig abgehängt?
Das ist eine gute Frage. Wir haben tatsächlich Neustart Kultur dazu genutzt, um die Förderung in die gesamte Breite auch zu ermöglichen. Unsere Module sahen explizit vor, in alle Bundesländer zu fördern. Und wir haben fast eine 50% Förderquote zur Antragstellung in jedem Bundesland. Und das ist vielleicht auch deshalb so erfolgreich, weil wir eine sehr diverse Jury hatten, die sowohl geografisch verteilt, wie aber auch aus den verschiedenen Fachbereichen, aus dem Tanz, aus dem Figurentheater, aus dem Musiktheater, dem frei produzierenden oder dem Straßentheater, dem zeitgenössischen Zirkus, genauso wie aus dem Schauspiel und der Performance.
Was bleibt denn alles, Herr Bergmann, auf der Strecke, wenn nun kein höheres Fördervolumen ausgehandelt werden kann?
Ja, was ich besonders schmerzlich finde, ist, dass wir die Förderung auch wissenschaftlich begleitet haben und alle wissenschaftlichen Studien, 12 haben wir insgesamt durch 10 Universitäten und Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland zu den Förderlinien anfertigen lassen. Und die einhellige Meinung war, was es braucht, sind langjährigere Förderungen. Und dass wir genau diese Förderung, die über 3 Jahre wirken kann, unsere sogenannte Konzeptionsförderung, jetzt einstellen müssen, ist für uns besonders schmerzhaft, weil die hat der Fonds als eine der ersten Förderer im Jahre 2009 gemeinsam mit Hamburg auf den Weg gebracht, um hier für mehr Planungssicherheit in der Szene zu sorgen.
Wie reagieren Sie denn nun auf den Verlust der Fördermittel? Wie viel Spielraum haben Sie da?
Ja, der Spielraum, den habe ich gerade etwas beschrieben. Wir werden versuchen, das auszumoderieren. Das ist auch unsere Rolle. Wir wollen nicht, dass wir Scheinförderungen anbieten, bei denen man nachher von 100 Anträgen nur noch 2 tatsächlich fördern kann, weil das ist sowohl von der Effizienz eines Fördervergabens her nicht richtig, aber auch von der Seite des Versprechens gegenüber den KünstlerInnen. Und deshalb werden wir uns reduzieren auf, wie gesagt, diese eine Förderlinie, das wird eine Hauptförderlinie sein, die man dann 2-mal im Jahr beantragen kann, um ein Verhältnis von Antragstellung und Förderung zu erreichen, was das ganze Verfahren überhaupt ermöglicht.
Sind Sie denn im Kontakt mit der Staatsministerin Roth?
Ja, Frau Roth, und das nehme ich ihr vollkommen ab, ist sehr engagiert in diesem Bereich. Wir wissen es ja, dass sie selber aus dem Theater kommt und auch für die freien Künste sehr engagiert tätig ist. Ich habe immer noch Hoffnung, dass wir 2024 aus der BKM direkt in eine andere Haushaltsanmeldung kommen, sodass wir es hier vielleicht mit einem sehr schwierigen Übergangsjahr zu tun haben.
Ab dem 21. Januar beginnen Sie mit der Premiere und Tour des Dokumentarfilms Dennoch zur Lage der freien Künste in allen Bundesländern. Eine Kampagne, bringt das irgendjemanden zum Umdenken in den entscheidenden Stellen?
Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten, da kann ich nur mutmaßen. Es ist aber wichtig, deutlich zu machen, warum sind die freien darstellenden Künste denn eine gesamtstaatliche Aufgabe, ähnlich wie Bayreuth oder das Humboldt-Forum oder der preußische Kulturbesitz. Weil hier in einer dezentralen Struktur sowohl transnational wie international gearbeitet wird, weil lokal vor Ort, aber trotzdem mit der globalen Perspektive häufig Publikum integriert wird. Also Denkansätze der Transformation auch von gesellschaftlichen Prozessen stattfinden, die man mit viel Mühe und Energie und übrigens auch mit viel Geld versucht, jetzt in den Einrichtungen und Institutionen, die Bestand haben, zu erreichen oder zu ermöglichen. Es ist also auch widersinnig im Sinne einer fortschrittlichen ästhetischen und inhaltlichen Entwicklung, hier diese Förderung abbrechen zu lassen. Künstlerinnen, die über Bundesländergrenzen hinweg arbeiten, darum wird es jetzt genau gehen, diese auch vom Bund zu unterstützen.
16,5 Millionen Euro bräuchten die darstellenden Künste für ihr Förderprogramm 2023. Der Bund sieht nur 2 Millionen Euro Förderung vor. Was dieser Einschnitt auslöst, darüber habe ich mit Holger Bergmann gesprochen. Er führt die Geschäfte des Fonds Darstellende Künste. Aber bevor Sie gehen, Herr Bergmann, sagen Sie uns noch kurz, wie Sie die Verleihung der Faust-Theaterpreise gestern Abend im Schauspielhaus Düsseldorf erlebt haben. Sie sind gerade von dort zurückgekommen.
Ja, ich habe vor allen Dingen erlebt, dass es diesmal so viel freie Produktionen gab, die nominiert wurden, wie das noch nie der Fall war in den unterschiedlichen Kategorien. Die Kategorie Genrespringer macht ja dieses Feld nochmal insbesondere auf. Und da wundert es mich schon, dass auch diese Szene, die ja auch von den Stadt- und Staatstheatern dringend gebraucht wird für die Zusammenarbeit, für Impulse und Ideen, dass da doch die Fragezeichen des Bundes bleiben und diese Verantwortung zumindest für 23 nicht übernommen.
Wir drücken die Daumen, dass noch was auf den Weg gebracht werden kann. Der Faust-Theaterpreis gehört zu den wichtigsten Preisen für Bühnenschaffende. Die Verleihung ist ein großes Ereignis. Dorothea Markus schildert in ihrem Bericht besondere Momente und wir hören einige der Ausgezeichneten.
Ladies and Gentlemen and everyone in between, willkommen, bienvenue.
André Kaczmarzyk gibt alles. In schwarzen Hotpants, brustfrei und glitzernd geschminkt, mischt der Starschauspieler am Düsseldorfer Schauspielhaus Elemente seiner Inszenierung Cabaret souverän mit der Moderation, hängt von der Decke, singt, spricht ironisch zwinkernd die Weltkrise und mögliche Weltflucht ins Theater an, lässt sich von knapp gekleideten Showgirls begleiten, die dekorativ tänzelnd schienenartige Goldskulpturen überreichen. In 12 Kategorien wurde entschieden. Neu hinzu kamen etwa der Genrespringer, weil Theater immer interdisziplinärer, grenzüberschreitender wird. Neu auch die Kategorie Ton und Medien, weil Video und Sound auf der Bühne immer größere Rollen spielen.
Vertrauen wir der Kraft des Theaters? Vertrauen wir der Kraft, die Welt anders zu spielen, als sie ist, um sie im Spiel als veränderbar zu zeigen?
Neben den großen Visionen, hier vorgetragen vom Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins Carsten Broster, wurden aber auch andere Entwicklungen des Theaters der letzten Jahre gefeiert. Etwa von Raffaele Giovanola, die für ihre Choreografie Sphinx am Staatstheater Mainz den Faust Tanz erhielt. Auch mehr Teamarbeit und Diversität sollen nun mit dem Theaterpreis Faust gefördert werden. Und sehr schön drückte dies die Preisträgerin Junges Theater Lisbeth Kolthoff aus, geehrt für ihre Inszenierung Miroloy am Jungen DT Berlin.
Für mich ist es wichtig, dass wir die Stimme hören von alt, von jung, von verschiedenen Herkünften, von Männern, Frauen und allen dazwischen.
Etwa die gebürtige schwarze Brasilianerin Adriana Braga Peretzky, die in der Kategorie Kostüm für den Molière von Frank Castorf am Schauspiel Köln geehrt wurde.
Es ist einfach für jemand wie mich nicht einfach und nicht selbstverständlich.
Neu hinzu kam auch der Preis Darsteller in Theater für junges Publikum. Und da war der Gewinner Aydin Jalali vom Schauspiel Leipzig der Einzige, der politisch aus der Reihe sprang, über die Frauenproteste im Iran sprach und die deutsche Unfähigkeit, ihnen angemessene Hilfe zu leisten, auch in Theatern.
Ich finde, auf unsere großen Worte auf der Bühne müssen jetzt große Taten folgen. Und wir stehen jetzt vor der Wahl, uns entweder weiterhin mit unserer kritischen Kunst hier in unseren Theaterhäusern zu verstecken und somit quasi zuzusehen, wie Menschen, die für unsere Grundsätze auf die Straße gehen, erschossen werden. Oder wir trauen uns endlich einmal aus unserer kleinen Bubble hier raus und organisieren deutschlandweit kreative, medienwirksame Protestaktionen, um mehr Druck auf die deutschen Medien und PolitikerInnen auszuüben, damit diese feministische Revolution nicht nur im Iran und in Kurdistan weiterlebt, sondern hoffentlich vielleicht schon bald die gesamte Welt erfasst.
Danach herrschte erst einmal Stille. Auch bei Lina Beckmann, die als beste Darstellerin in Richard III. Am Hamburger Schauspielhaus gekürt wurde. Ein kleineres Haus dagegen, das Opernhaus Halle, erhielt den neuen Perspektivpreis der Länder für die fast vergessene politische Oper Manru, in der es um einen ethnischen Konflikt zweier Nachbardörfer geht, flankiert mit einem engagierten Diskursprogramm über Rassismus, weit in die Stadtgesellschaft, Jugendhäuser und Universität von Halle getragen. Und dann kam noch der letzte Preis an die Reihe, der für das Lebenswerk und die pure Feier der Kunst als Überlebensmittel, verliehen an den großen 88-jährigen Regisseur, Bühnenbildner, Maler Achim Freier, der vital auf die Bühne hüpfte und universelle letzte Worte sprach. Vielleicht ist das Theater und auch seine Preisverleihungen ja doch nicht in der Krise.
Kunst ist Kampf, ist Müssen, ist Lieben. Wir sind Avantgarde, wir werden das Morgen sein. Ich wünsche uns tolles Theater voller alter, neuer Bildwelten, voll Wahrhaftigkeit für Frieden in uns und auf unserer geschundenen Erde.
Mit Achim Freier, der für sein Lebenswerk und seinen Weg als Künstler ausgezeichnet wurde mit dem Theaterpreis Faust, hat der Kollege André Mumut in unserer Theatersendung Rang 1 ein langes Gespräch geführt. Das Nachhören lohnt sich unbedingt. Sie finden es auf der Homepage von Deutschlandfunk Kultur. Von der Verleihung selbst hat Dorothea Markus berichtet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Fragt die Tageszeitung Taz. Enzensberger gegangen, erinnert uns Friedrich Küppersbusch an den großen Geist und Literaten, der am Donnerstag im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Hans Magnus Enzensberger war ein großer Wortakrobat und Künstler der deutschen Sprache, steht in der Tageszeitung Die Welt. Liest man heute Enzensbergers Texte, hat manches Patina angesetzt, ist wie aus der Zeit gefallen, meint Thomas Schmidt. Vieles aber, besonders Gedichte, liest man mit ungebrochener Begeisterung. Es wirkt so frisch wie am ersten Tag. Natürlich haben die Feuilletons Hans Magnus Enzensberger bereits in der letzten Woche ausgiebig gewürdigt. Aber auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung erinnert jetzt noch einmal auf anderthalb Zeitungsseiten an ihn. 15 Kulturschaffende trauern dort. Er hat staunen können wie nur einer und lachen können über sein Staunen oder Nichtlachen. Eher staunen, dass er staunen kann, schreibt die Literatin Ulla Berkewitsch. Er hasst Wiederholungen, prätentiöse Selbstdarstellungen, Schwurbeleien, lobt der ehemalige Verleger Michael Krüger. Wenn man unten geklingelt hatte, wartete er oben freundlich, meist heiter an der Tür, erinnert sich der Lyriker Dirk von Petersdorf. Leichten Schrittes ging es in die Wohnung, wo das Gespräch sogleich begann, er Fragen stellte und hören wollte, was man aus der Welt mitbrachte. Er mochte die Wirklichkeit, so wie die Maler des 17. Jahrhunderts sie gemocht hatten, die rundherum an den Wänden hingen. Und der Pianist Alfred Brendel ermuntert uns alle zur Enzensberger Lektüre. Vergessen wir nicht den Lyriker von hohen Graden, den beweglichsten aller Essayisten, den politischen Schriftsteller fern von Fanatismus, den graziösen Spötter. Wo gibt es seinesgleichen? Wir hätten diesen Mann, der die deutsche Medienwelt über Jahrzehnte so mitgeprägt hat, zu gerne noch gefragt, wie weit er denn vielleicht auch in der digitalen Welt heimisch war. Bitte kauft Twitter zurück, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Sobald Musk die Geduld verliert, schlägt eure Stunde, liebe Milliardäre, lautet der Appell an all die, die sich sonst von ihren Milliarden schöne Yachten und schneidige Hubschrauber, elegante Villen und kostbare Gemälde kaufen. Ihnen sollte doch billig sein, was Elon Musk recht war. Natürlich kann er Twitter jetzt nicht gleich wieder loswerden. Wie sähe das denn aus? Er stünde als Verlierer da. Aber geben wir ihm noch ein halbes Jahr, wirft Philipp Bovermann einen Blick in die Zukunft. Mal sehen, wie viel Lust er dann noch hat, Twitter zu retten, wenn es so weitergeht wie bisher. Wenn er sich nicht mehr nur mit Anzeigenkunden herumschlagen muss, die eine Strategie gegen Hass, Agitation und Markenmissbrauch fordern, sondern zum Beispiel auch mit der Europäischen Union. Dort müssen Plattformbetreiber Mindeststandards des zivilen Miteinanders, die ohnehin geltenden Gesetze, durchsetzen, sonst hagelt es saftige Strafen. Antidigitale Regeln werden aber auch anderswo durchgesetzt. Ein amerikanisches Internat verbietet Smartphones, erfahren wir aus der Neuen Zürcher Zeitung über die Buxton School im US-Bundesstaat Massachusetts, die Smartphones ein rigides Hausverbot erteilt hat, mit sozialen Folgen. Eine Mutter berichtete, ihr Sohn habe massenhaft Apps gelöscht und sei geradezu erleichtert gewesen, schreibt Christine Brink. Eine Zwölftklässlerin erzählte, sie habe neue Freunde gefunden und sei dank dem Verzicht auf soziale Netzwerke umsichtiger geworden. Das hätte sicherlich auch Hans Magnus Enzensberger erfreut.
Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann. Ich wünsche eine gute Nacht.